Unser Predigttext heute Morgen fragt nach dem Sinn des Lebens. Wofür mühen wir uns eigentlich den ganzen Tag ab? Was bringt uns Zeit, Geld und Kraft zu investieren? Was macht das Leben aus? Was bedeutet Glück oder was verlieren oder gewinnen wir, wenn wir etwas tun oder auch nicht tun? Diese Fragen stellt sich der Verfasser des heutigen Predigttextes aus dem Predigerbuch in seinem ganzen Buch. Und dann immer wieder die Frage, welche Rolle spielt Gott dabei und wie stehen wir zu Gott? Ich habe uns den ersten Teil des Predigttextes ausgedruckt und mitgebracht. Ihr habt ihn also schon auf euren Texten großteils gefunden. Guckt bitte immer zu zweit rein. Und ich bitte euch, wenn ich ihn jetzt das erste Mal vorlese, ganz aufmerksam zuzuhören und zu schauen, ob ihr euch selbst in einer Zeile, in einer halben Zeile vielleicht auch wiederfindet. Gibt es einen Satz oder auch nur ein Wort, das euch besonders anspricht oder was euch vielleicht gerade genau zur Zeit trifft oder was euch schon eine ganze Zeit lang rumgetrieben hat? Ich werde diesen ersten Teil einmal im Ganzen vorlesen und dann bitte ich euch, dass ihr einfach die Zeile oder das, was ihr euch angesprochen habt, wiederholt. Ohne Kommentierung, einfach nur vorlesen. Es dürfen sich dabei auch Dinge doppeln. Ich sage das gleich nochmal dann kurz an. Ich lese uns den Text einmal im Ganzen. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Ja, ich bitte euch, dass ihr vielleicht einfach die Worte, dass die Zeile, die ihr euch angesprochen habt, einmal laut zu lesen.
Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen.
Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren.
Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen.
Eine Zeit zum Wegwerfen.
Eine Zeit für den Frieden.
Eine Zeit zum Heilen.
Eine Zeit für die Klage.
Eine Zeit zum Sterben.
Eine Zeit zum Leben. Eine Zeit für den Tanz.
Vielen Dank. Was wir hier gemeinsam gelesen haben, waren Feststellungen, waren Berührungspunkte, die wir in unserem Leben haben. Unsere Lebenswirklichkeit. Jeder kennt Zeiten zum Weinen, Zeiten zum Lachen. Und wir wissen, dass mal die eine Zeit und mal die andere Zeit überwiegt. Und ich finde, obwohl diese Zeilen in diesem Text sehr neutral geschrieben sind, können sie hochemotional sein. Je nachdem, in was für einer Situation wir diese Zeilen lesen. Und ich muss sagen, mich hat es sehr berührt, euch zu hören, die Zeilen zu hören. Wenn ich diesen Text bisher gelesen habe, ich muss gestehen, ich habe ihn sehr oft aus dem Zusammenhang des Predigerbuches herausgelöst gehört. Das waren für mich immer sehr mutmachende Verse. Ja, für alles gibt es eine Zeit. Und wenn es mir gerade jetzt nicht so gut geht, dann weiß ich, es kommen Zeiten, da wird es wieder besser gehen. Das hat mir Mut gemacht. Meine Gedanken und Gefühle, die ich gerade habe, sind berechtigt. Ja, die haben ihre Zeit, das ist in Ordnung, so zu fühlen. Es ist normal, das gehört zum Leben dazu. Auch für die Zeiten, für das Gefühl, für das, was jetzt gerade dran ist, dafür gibt es Zeit im Leben. Und gleichzeitig gebe ich zu, bleiben auch offene Fragen. Warum überhaupt brauchen wir eine Zeit zum Krieg, Zeit zum Hassen oder zum Steine werfen? Und doch weiß ich, es gibt diese Zeiten. Es gibt diese Zeiten auf dieser Erde und es gibt auch diese Zeiten in meinem Leben. Und ich finde, was all diese Verse deutlich machen, dieses Aufzählen von dem, was es für verschiedene Zeiten gibt, zeigen mir ganz deutlich, mein Leben hat Grenzen. Es gibt nicht immer alles, sondern es gibt immer eine Sache. Oder, ja, wir wissen, das Leben ist vielfältig. Aber in allen unseren Kontexten stehen wir immer wieder in verschiedenen Grenzen. Und obwohl wir uns oft viel Mühe geben, in unserem Leben uns einsetzen, erleben wir Niederlagen und Schicksalsschläge oder wir kommen einfach an unsere eigenen Grenzen. Wir haben etwas Großes vor und wir arbeiten daran und weiß ich nicht. Einmal ging es mir so, Christian hat Großgeburtstag gefeiert in meiner ersten Schwangerschaft und ich habe den ganzen Tag gekocht und gemacht und mich darauf gefreut und am Abend war ich so fertig, dass ich nicht mehr auf die Feier gegangen bin. Da war meine Grenze und das ist manchmal auch schmerzhaft. Wenn wir den Prediger im Gesamten lesen, also diesen Text Kohelet oder auch Prediger genannt, dann kann man einen ziemlich depressiven Eindruck bekommen. Weil der Prediger diese Zeitangaben als etwas empfindet, dass es für alles etwas eine ganz bestimmte Zeit hat. Der gerät mit seinen Gedanken immer wieder in so eine runterziehende Stimmung hinein, wo er sagt, diese Zeiten, die wir in unserem Leben haben, die scheinen manchmal, als wären die festgelegt. Und wir schaukeln dazwischen hin und her wie so ein Spielball. Und egal, was wir tun, unsere Bemühungen bleiben doch irgendwo auch immer so ein bisschen erfolglos. Ich denke, wir kennen dieses Gefühl auch, oder einige von uns. Wir haben keinen Einfluss darauf gehabt, wann wir geboren wurden. Und in den wenigsten Fällen, was auch gut so ist, haben wir keinen Einfluss darauf, wann wir sterben. Ich möchte den Text noch weiter vorlesen, weil die Zeilen gehen weiter als dieses Gedicht, was wir gerade gemeinsam gelesen haben. Nachdem der Prediger das Gedicht über die Zeit geschrieben hat, fragt er weiter und fragt, was ist all die Mühe und die Arbeit wert, wenn es diese und jene Zeiten gibt, wenn wir dazwischen so schaukeln? Und ich lese uns die nächsten Verse vor, die Verse 9 bis 14. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Doch ohne, dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück. Es sei denn, ein jeder freut sich und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. Wobei zugleich immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Der Prediger denkt also in seinem Buch darüber nach, welchen Sinn das Leben hat, das ganze Tun, alles, was wir machen. Er philosophiert über die Erfahrungen der Lebenswirklichkeit. Und dabei sieht er das Leben immer in einer riesengroßen Relation zur gesamten Welt. Wir heutzutage sehen oft uns selbst, wir sind sehr individualistisch geprägt in unserer Gesellschaft. Der Prediger sieht aber das ganze Volk und er sieht die Welt von Anfang bis zum Ende. Und in diesem Verhältnis schaut er auf die Arbeit und fragt sich, ja, was bringt die Arbeit des Einzelnen? Am Ende kommt der Herbst, dann kommt der Winter, dann kommt die ganze Zeitspanne. Alles wird am Ende wieder zu Staub. Es ist etwas depressiv, ich sag's. Aber es steckt auch viel Gutes in diesen Gedanken drin und da wollen wir nachspüren. Die bis dahin übliche Antwort im alttestamentlicher Zeit auf all diese Fragen nach dem Warum oder nach der Weisheit im Leben bestand darin, dass man die meisten Dinge im alttestamentlicher Zeit mit dem Tun-Ergehen-Zusammenhang erklärt hat. Ich tue etwas und daraus folgt etwas. Mit diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang erklärt man bestimmte Ereignisse und antwortet auf die Frage nach dem Warum. Ganz deutlich wird uns das, wenn wir das Buch Hiob lesen. Hiob ist ein guter Mensch und ihm widerfahren ganz furchtbare Schicksale. Und die Freunde von Hiob, die können aus diesem Denken nicht raus, mit diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und sie suchen die ganze Zeit danach, was Hiob getan hat, dass ihn diese Schicksalsschläge ereilen. Er muss etwas Schlimmes getan haben, damit ihm so etwas passiert. Und die Freunde versuchen pausenlos mit ihm zu ringen und zu erklären und danach zu suchen, was er getan hat. Sie versuchen ihn zur Reue zu führen und zur Buße zu begleiten. Aber Hiob sagt, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, der wagt da wirklich ein riesengroßes Ding, was eigentlich gegen Gott, dieser Gedanke, schon fast an eine Unmöglichkeit geht. Also so darf man eigentlich gar nicht über Gott denken. Aber er sagt, ich habe nichts getan, was das rechtfertigt. Ich war hin und wieder, ich weiß nicht, ich war nicht gut, ja. Aber etwas, was das rechtfertigt, habe ich eigentlich nicht getan. Und deswegen geht er mit Gott in das Ringen und er klagt ihn auch an oder er klagt ihm sein Leid und er ist da er hadert mit Gott. Aber vor allem ringt er mit ihm. Und zum Schluss kommt er zu dem Ergebnis, dass Gott sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dich gehört und ich bin da. Hiob hat mit dieser damals gängigen Lehre gebrochen. Und das macht der Prediger auch in diesen Gedankengängen, wo er sagt, es hat nicht alles seinen Ursprung darin, dass wir etwas getan haben, etwas Gutes oder etwas Schlechtes und das fällt dann auf uns zurück, sondern es passiert in unserem Leben. Er zweifelt an, dass jede Tat eine bestimmte Folge hat. Und er zieht stattdessen in Erwägung, dass einen auch ohne einen Grund ein schwerer Schicksalsschlag treffen kann. Die Aufzählung dieser Zeiten für die verschiedensten Begebenheiten haben das deutlich gemacht. Es gibt all diese Zeiten, das ist Fakt, das ist unsere Lebenserfahrung. Und wir wissen wahrscheinlich selber auch, in manchen Situationen sagen wir, ja, das lässt sich auf das zurückführen, was wir vorher vielleicht getan haben, wie wir unser Leben geprägt und gestaltet haben. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, also eigentlich finde ich nichts in meinem Leben, worauf ich das zurückführen kann. Es gibt nicht immer einen Grund dafür, dass wir vielleicht Schlechtes erfahren, aber es gibt auch nicht immer einen Grund dafür, dass wir viel Gutes erfahren. Die Zeiten sind von Gott gegeben. Ich bin also nicht unbedingt selber schuld bei dem, wenn es mir schlecht geht. Manchmal spielt das Leben so und wir würden heute vielleicht sagen, das ist ein Zeichen der gefallenen Schöpfung, dass das Leben einfach vielseitig und ja auch verschieden gute Zeiten hat. Damit steht der Prediger nun aber vor einem ganz neuen Dilemma, nämlich vor der Frage, ob Gott willkürlich ist. Ob er nicht uns in der Hand hält und ganz willkürlich hin und her schaukeln lässt. Ganz gleich, was wir tun, ob wir uns Mühe geben oder ob wir uns gehen lassen, Gott kann immer etwas Unvorhergesehenes in unserem Leben passieren machen. Er kann es zum Guten oder zum Schlechten wenden. Und mit dieser Vorstellung wird uns der Einfluss und die Verantwortung genommen. Wir können im Endeffekt gar nichts dafür, was uns passiert. Diese Denkweise zieht sich wirklich durch das ganze Predigerbuch hindurch. Und man merkt richtig, wie er in dieser Spannung steht. Zwischendrin kommt so ein Hoffnungsschimmer und er erkennt, nee, da hat es einen Sinn. Und es gibt eine Möglichkeit, eine Wirklichkeit in unserem Leben, die gut ist. Und dann wieder dieses, am Ende. Am Ende sind wir alle Staub, liegen wir alle in unseren Gräbern und hat sich diese Mühe gelohnt. Und dann geht es auch wieder von Neuem los. Wenn wir zu Staub geworden sind, dann kommt ein anderer Mann und fängt an, auf seinem Acker zu arbeiten und benutzt die Erde, die vielleicht aus unseren Knochen geworden ist. Und alles geht wieder von Neuem los. Das ist ja diese Sicht, die der Prediger nun einmal hat, mit der er ringt in seinem Leben. Und ich finde, das müssen wir auch so stehen lassen. Es gibt diese Gedankengänge, es gibt diese Spielereien. Aber der Prediger ahnt immer wieder, dass es etwas noch viel Größeres geben muss. Etwas, was mit der Ewigkeit zu tun hat. Das klingt auch in diesem Text an. Da erkannte ich. Also immer wieder hat der Prediger so eine Erkenntnissprünge, dass er dann sagt, ich erkannte. Und dann kommt er aber wieder in so seinen Strudel rein und dann erkennt er wieder etwas. Man merkt, da ist etwas mit der Ewigkeit, eine Hoffnung, die er da hineingibt. Das ewige Leben, aber die Perspektive kennt er noch nicht. Und wir kennen diese Perspektive, diese Sichtweise, die Hoffnung auf das ewige Leben nach dem Tod. Wo all das, was wir hier jetzt erleben, ob es gut oder schlecht ist, entweder zum Guten gewendet wird oder auch einfach noch besser wird. Es wird vollendet werden und es wird weitergeführt werden. Der Prediger ringt mit seinen Erfahrungen im Leben. Er empfindet es teilweise als Willkür. Und er muss trotzdem aber feststellen, dass es immer wieder Punkte gibt, wo er sagt, ja, da gibt es einen Sinn im Leben. Und zwar dann, wenn wir im richtigen Verhältnis zur Welt stehen. Dafür müssen wir nicht alles begreifen. Das ist ja das große Problem dahinter, dass wir oft wissen wollen, warum, dass wir alles begreifen wollen und deswegen auch so niedergeschlagen werden. Und er sagt, nein, die Welt ist viel größer. Wir müssen nicht immer alles begreifen. Wir müssen nicht alles wissen, warum jetzt etwas passiert. Denn wir überschauen ja immer nur unsere Zeit. Immer nur den Abschnitt, wo wir gerade sind. Einen bestimmten Rahmen von der Welt können wir angucken und da hineinschauen. Aber Gott hat einen viel größeren Blick. Er hat einen Blick, der vom Anfang bis zum Ende geht. Und vielleicht gibt es dann doch einen Sinn darin, den wir noch nicht erkennen können. Außerdem hilft es auch, solche Situationen schwierige Situationen im Nachhinein anzugucken und dann zu sehen, es gab doch einen roten Faden in meinem Leben. Da gab es etwas, das das irgendwie verbunden hat. Manchmal kann dieser Blick helfen. Und dann macht der Prediger noch etwas weiteres. Er beginnt die menschlichen Grenzerfahrungen. Er sagt, es gibt diese Zeit, es gibt jene Zeit und immer bewegen wir uns in diesen Grenzen, in den Grenzen unserer eigenen Persönlichkeit, in der Grenzen unserer Umwelt, mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und so stellt er den Menschen mit seiner Grenzerfahrung Gott gegenüber. Er stellt eine Verbindung zwischen diesen beiden her. Er sagt, Gott hat alles gemacht, Gott als Schöpfer, steht den vielen Kleinmachern der Welt gegenüber. Da, wo wir manchmal denken, oh, wir erschaffen Neues, wir machen Neues oder wo wir das auch tun. Ja, manchmal entwickeln wir neue Dinge. Aber trotzdem stehen wir da mit dem Schöpfer gegenüber, der uns alles zur Verfügung gestellt hat, mit dem wir jetzt neue Dinge tun können. Vom Pflanzen suchen, Steine werfen und heilen war die Rede. Von vieler Arbeit, von Mühe. Der Mensch mit seinen Grenzen auf der einen Seite und der Schöpfer der Zeit und der ewige Herr auf der anderen Seite. Diese beiden stehen sich gegenüber, Begrenztheit und Allmacht. Und darin ist der Mensch zum einen irgendwie ein bisschen gefangen und zum anderen aber auch geschützt. Der Mensch kann sich bei seinen vielen Fragen und den offenen Zweifeln zwischendrin auch mal zurücklehnen und darf wissen, dass Gott ihn gemacht hat. Nicht wir selber, nicht wir müssen für alles sorgen und wir müssen alles überblicken und alles in den Händen halten. Nein, den Überblick behält doch der, der alles gemacht hat, der alles sieht von Anfang bis Ende, der einen viel weiteren Blick hat und der darf auch den Überblick behalten. Wir müssen das nicht und wir können das auch nicht immer. Hier wird also durch die Gegenüberstellung dann eine Beziehung in den Blick genommen. Eine Beziehung, die am Ende den Menschen definiert. die dem Menschen einen Sinn gibt. Nicht die einzelnen Dinge in unserem Leben bringen Glück. Nicht die einzelnen guten oder auch schlechten Erfahrungen machen unser Leben aus, sondern der Mensch definiert sich aus seiner Beziehung zu dem Schöpfer. Aus seinem Geschöpfsein heraus wird der Mensch definiert und dadurch bekommt das Leben einen Sinn, bekommt das Leben eine Bestimmung. Der Prediger selbst sagt, dass wir uns durch unser Tun kein zuverlässiges Glück herbeischaffen können. Und wir wissen das selber auch alle eigentlich ganz genau, auch wenn wir es immer wieder versuchen. Und das ist ja auch unser menschliches Bestreben. Aber wir wissen, das Leben kann uns immer einen Strich durch die Rechnung machen. Es gibt zwar die Möglichkeit, durch Gesundheit, durch Essen, durch Trinken und äußeren Besitz unsere Umstände zu bessern, vielleicht auch ein Stück weit zu sichern, aber das ist immer ein Geschenk Gottes, sagt der Prediger. Das kommt eigentlich nicht nur aus unserer Hand, auch wenn wir es fördern, auch wenn wir darin agieren, aber die Sicherheit kommt nicht aus unserer Hand. Und das Wesentliche dann ist, es macht auch nicht das Leben aus. Dadurch, dass wir es nicht vollständig in der Hand haben können, kann doch auch das nicht sein, was unser Leben definiert. Etwas, wo wir drauf bauen, wo wir drauf hoffen. Wirkliches Glück bedeutet etwas anderes. Sinnvoll leben kann der, der sich selbst entspricht. Und ein Geschöpf ist nun mal abhängig von seinem Schöpfer. Er entspricht sich, oder es entspricht sich, wenn es seine Abhängigkeit zu Gott erkennt und die Grenzen des Geschöpftseins akzeptiert, statt immer wieder so ganz plastisch mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, gegen unsere Grenzen. Natürlich fördern unsere Grenzen auch oder fordern uns immer wieder heraus und wir können wachsen und wir können damit ringen und wir können weiterkommen. Das hat auch etwas Gutes, also diese Grenzen, genau wie beim letzten Sonntag mit dem Druck. Der Druck, den wir haben, der entwickelt uns auch. Es ist nicht nur schlecht, aber wir müssen immer die richtige Balance hinkriegen zwischen dem Druck und zwischen den Grenzen und dem, wie wir uns darin entfalten und an manchen Stellen auch einfach zu sagen, meine Grenze ist erreicht. Hier komme ich an einen Punkt, da geht es gerade nicht weiter. Und wenn wir das annehmen, wenn wir das wahrnehmen und akzeptieren, dann können wir da auch zufrieden mit sein. Dann müssen wir nicht immer dagegen kämpfen. Dann gewinnen wir vielleicht ein Stück weit Ruhe darüber und Zufriedenheit. Alles in unserer Welt untersteht den Umständen von Zeit und Raum. Also der Schöpfung Gottes. Und als Mensch zu leben, bedeutet, sich in dieser Begrenztheit auch annehmen zu können als ein Geschöpf. Nicht immer die Kontrolle über alles zu haben und zu akzeptieren, vielleicht auch an manchen Stellen, dass es diese und jene Tage einfach auch manchmal gibt. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind die Geschöpfe. Und das macht unser Leben aus. Wenn wir das begreifen, dann realisieren, dann können wir so leben. Und das bedeutet zugleich, dass wir auch uns mit unserer Persönlichkeit aussöhnen. Mit dem, wo wir mit uns so oft ringen und hadern, wo wir unzufrieden mit uns selbst sind. Wenn wir das lernen, auch zu akzeptieren, dass wir Grenzen haben, dann werden wir vielleicht auch zufriedener mit uns selbst. Wir werden in unserem Leben immer wieder ganz deutlich auch auf unsere Grenzen hingewiesen. Durch unsere Schwächen, durch Schwierigkeiten. Und das anzunehmen, fällt nicht leicht. Das wissen wir auch wahrscheinlich alle. Und das kann auch an manchen Stellen harte Arbeit bedeuten, weil wir uns mit unserem Leben auseinandersetzen müssen und mit den Seiten, die uns eigentlich nicht so gefallen und wo wir manchmal gern die Augen verschließen würden. Und genau an dieser Stelle kommt die neutestamentliche Sichtweise uns ganz groß zur Hilfe. Weil in der Geschichte wird dann nicht mehr unsere Schwachheit und unsere Begrenztheit dem allmächtigen Schöpfer nur gegenübergestellt, sondern Gott, der Allmächtige, kommt und stellt sich neben uns. Der stellt sich zu uns und er trägt diese Grenzen mit. Gott hat sich in unsere Grenzen hineingegeben. Jesus hat als Mensch ebenfalls die Grenzen dieser Welt angenommen. Und dadurch auch einige aufgesprengt. Und so dürfen wir diesen Schritt gemeinsam mit Christus gehen. Wir stehen nicht nur Gott gegenüber, sondern wir wissen, er geht mit. Und vielleicht ist es dann auch wieder leichter, Grenzen zu akzeptieren. Das hört sich in der Theorie, finde ich, immer ganz gut an. Im Alltag ist es doch jeden Tag neu schwer. Niemand lässt sich so gerne mit seinen Schwachpunkten konfrontieren. Und wir wissen, wie anstrengend das ist, täglich mit seinen eigenen Kämpfen aufzustehen. Aber genau das hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Mit Geschöpfsein. Und seine Grenzen lieben oder akzeptieren zu können, das ist hier die Herausforderung, vor die uns der Text heute stellt und für die ich uns Mut machen möchte. Wie geht das konkret? Indem wir uns überlegen, wo liegen denn unsere Grenzen? Wo sind unsere Schwächen und wo sind auch unsere Stärken? Auch die sind gut und sind zu akzeptieren. Wo liegen vielleicht auch Verletzungen in unserem Leben, die immer wieder aufbrechen, an die wir immer wieder stoßen? Wo machen wir uns selbst schlecht für bestimmte Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen? Wir waren gestern mit ein paar Leuten auf dem Seelsorgetag. Und da kamen wir auch immer wieder an diesen Punkt heran, dass wir gesagt haben, wir müssen neu lernen, wahrzunehmen. Unsere Gefühle oder auch die in den Beziehungen zu anderen Mitmenschen wahrnehmen. Was ist da? Wie fühlen wir uns gerade? Das annehmen und dann integrieren in unser Leben. Und der Referent, der hat das so ganz schön deutlich gemacht, weil er hat gesagt, wir kennen das wahrscheinlich alles. Wir haben so Muster in unserem Leben. Irgendwie so Situationen, wo wir merken, am Ende fühlt man sich so ein bisschen unwohl daraus. Oder vielleicht kommen wir auch in Allmachtsfantasien, wo wir denken, oh, wir sind der Größte, wir sind der Stärkste, aber wir merken, alle anderen sind irgendwie komisch drauf und finden das gar nicht so toll. Oder wo wir merken, immer wieder komme ich an diesen Punkt und dann werde ich dann neidisch. Oder ich werde wütend oder traurig. Und diese Situationen kennen wir. Und die Situationen sind immer wieder unterschiedlich. Und auch die Personen, die dabei mitspielen, sind immer wieder unterschiedlich. Aber eine Person dabei ist immer die gleiche. Und das bin ich. Und wenn wir sowas merken, dann kann das ein Punkt sein, wo wir sagen, da will ich noch mal genauer hinschauen. Wenn wir das merken, die Konstante dabei bin eigentlich immer ich und gar nicht die anderen, dann ist das die Situation, wo wir vielleicht auch sagen können, ich möchte mal mit jemand anderem zusammen darauf schauen. Und sowas ist nicht nur mit einem Mal zusammensitzen und hinterher darüber beten, was auch gut ist, aber nicht damit getan, weil sowas dauert, weil das ist in unserer Persönlichkeit so tief drin. Und ganz oft sind genau das die blinden Punkte, wo wir vorher nie gedacht hätten, oh, das könnte ja ich sein, weil wir immer dachten, das sind diese komischen Situationen und diese manchmal auch komischen Mitmenschen, die uns umgeben, bis wir auf diesen konstanten Punkt gekommen sind. Ja, ich mache euch Mut dazu. Hinten liegen auch nochmal die Flyer vom Seelsorgenetzwerk aus. Es ist manchmal nicht schön, mit jemandem darüber zu sprechen, den man jeden Sonntag wieder sieht. Und auf der Homepage vom Netzwerk findet man auch Ansprechpartner, mit denen man sprechen kann, die man nicht den nächsten Sonntag im Gottesdienst wieder begegnet. Falls euch das auffällt, also ich habe tatsächlich so Punkte, wo ich merke, ich bin die Konstante in diesen Situationen. Auch dabei, wenn wir an so etwas gearbeitet haben, wird es immer wieder Zeiten in unserem Leben geben, da gelingt es uns besser, das, was wir erarbeitet haben, umzusetzen, mit unserem Leben zurechtzukommen oder das auch zu akzeptieren, dass wir unsere Grenzen und Schwächen haben. Und es wird Tage geben, wo das nicht so gut funktioniert. Genau das hat uns der Prediger in seinem Gedicht ja auch mit auf den Weg gegeben. Es gibt diese Tage und das wäre ja auch Selbstbeherrschung. Dann wären wir wieder der Schöpfer über unser Leben, der das ganz gut hinkriegt und das alles so toll meistert. Wenn wir an solche Punkte stoßen, dann können genau diese Punkte uns erinnern und deutlich machen, dass wir ein Geschöpf sind in unseren Grenzen. Dann können uns Bibelstellen wie diese daran erinnern, so ist es. Mal gelingen unsere Vorhaben, mal stoßen wir schmerzlich an unsere Grenzen. Aber so ist das Leben als Geschöpf Gottes. Und ganz praktisch fordert uns dieser Text dann dazu auf, sich über das zu freuen, was wir haben. Das Glück in unserem Leben zu erkennen und für den Augenblick auch zu leben. Nicht nur auf das, wo wir vielleicht einmal hinzielen, sondern man kann hier im Prinzip genauso schön sagen, wie man das ganz, ganz oft bei kleinen Kindern sagt, der Weg ist das Ziel. Wenn man auf dem Weg zum Spielplatz ist und man denkt, oh, wir müssen jetzt zum Spielplatz, aber das Kind braucht schon die Hälfte der Zeit, um überhaupt beim Spielplatz anzukommen. Aber für das Kind ist es gut. Das hat so viel entdeckt, das hat so viel erlebt. Und für das Kind war auch der Weg zum Spielplatz schon Spielen, was wir manchmal nicht so merken. Und so ist es auch in unserem Leben. Das Leben ist das Ziel. Nicht erst das, wo wir mal hinwollen, das, was wir vielleicht mal erreichen wollen, sondern jetzt. Jetzt leben wir und nicht erst irgendwann anders. Gerade in den schwierigen Zeiten kann uns das dann wieder oft bewusst werden, dass wir von Gott dann abhängig sind, dass wir diese Abhängigkeit erleben. Und dass wir vielleicht nicht immer versuchen, Grenzen nur zu überwinden, sondern auch Grenzen zu akzeptieren. Weil dann entsprechen wir dem, dass wir ein Geschöpf Gottes sind. Dann versuchen wir nicht nur über unser Lebensziel hinauszuschießen, sondern wir versuchen da anzukommen, wo wir sind im Leben. Unsere Gesellschaft fördert diesen Drang, mehr zu wollen, mehr zu können, als das, was dem Menschen wirklich gegeben ist. Wenn man das Fernsehprogramm anschaltet, manchmal ist es hilfreich, das einfach gar nicht erst zu tun, ist man auf der Suche nach einem Superstar, nach einem Topmodel, nach einem, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Und dieser Text sagt uns, ja, in dir steckt ein Star, aber das ist nicht der, der alles kann und der über alle hinauskommt, der größer ist als andere, sondern es ist genau der, der ganz und gar Geschöpf Gottes ist. Und das kann nur derjenige sein, der weiß, dass er abhängig von Gott ist und aus der Gnade seines Schöpfers in Beziehung zu ihm lebt. Amen.